Ja, generell sollte man so ein bisschen misstrauisch werden, wenn man auf der Fläche bisher immer sehr wüchsige Bestände hatte und das auf einmal nicht mehr der Fall ist.
Willkommen beim LegoNet-Podcast, dem Podcast für Soja, Erbse, Ackerbohne, Lupine und Co.
Körnerleguminosen gesund halten. In der heutigen Folge geht es darum, wie die Bestände der Körnerleguminosen gesund bleiben. Mein Name ist Kerstin Spori von der Fibel Projekte GmbH. Ich betreue den bundesweiten Wissenstransfer im LegoNet und spreche dazu mit Annemarie Ohlwerter. Sie ist Agrarwissenschaftlerin und koordiniert die Beratung im Leguminosennetzwerk. Wir wissen um die zahlreichen positiven Wirkungen von Körnerleguminosen. Für ihren Anbau ist etwas Erfahrung und auch ein gutes Händchen nötig. Wie können wir denn die Bestände der Körnerleguminosen gesund halten, um möglichst gute Erträge zu erlangen? Annemarie, du bist jetzt zugeschaltet. Erste Frage an dich. Wie können wir denn die Bestände von Körnerleguminosen gesund halten?
Ja, als erstes ist es mal wichtig, dass ich für meinen Standort die richtige Leguminosenart und Sorte auswähle. Auf einem schweren tiefgründigen Boden in Nordwestdeutschland, zum Beispiel jetzt eben an der Nordseeküste, ist eine Ackerbohne die richtige Wahl, während auf den wärmeren Gebieten in Süddeutschland die Sojabohne gut wächst. Auf den mittleren bis leichten Standorten, wie jetzt in Mitteldeutschland oder auch ja einfach leichtere Sandböden, wie sie überall in Deutschland zu finden sind, passt die Erbse dann ganz gut hin.
Und wie sieht es bei den Lupinen aus?
Ja, bei den Lupinen wird noch in unterschiedliche Arten unterschieden. Da gibt's weiße, blaue und gelbe. Und auch die haben ein bisschen unterschiedliche Standortansprüche. Die blaue wächst besser auf leichten bis mittleren Böden. Zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern ist die häufig zu finden oder in Brandenburg. Die weiße Lupine kann man auch auf einen besseren Standort stellen. Die hat da auch dann ein etwas höheres Ertragspotenzial.
Mhm. Welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf den Anbau? Gibt es da auch Auswirkungen auf die Wahl der Leguminosenarten?
Durch den Klimawandel verschieben sich aber aktuell auch die Anbaugrenzen für einige Kulturen. Zum Beispiel Soja findet man mittlerweile auch ziemlich weit in den Norden gewandert, in Niedersachsen. Deswegen sollte man die Entwicklungen auf dem eigenen Standort immer gut beobachten und vielleicht auch mal was anderes ausprobieren, was man vorher noch nicht getan hat, um einfach ja das Anbaupotenzial von allen Kulturen so gut wie möglich auszuschöpfen. Mein Tipp ist, dass man bei der Sortenwahl und auch bei der Arten- bzw. Kulturwahl regionale Empfehlungen beachtet, wie sie zum Beispiel von den Landessortenversuchen rausgegeben werden. Da werden auch jedes Jahr eigentlich immer Feldführungen angeboten, die man auch nutzen sollte, damit man sich ein Bild von den unterschiedlichen Arten und Sorten verschaffen kann und sehen kann, was am besten auf den eigenen Standort passt.
Mhm. Zu den Arten und zu den aktuellen Sorten haben wir auch immer aktuelle Informationen auf der LegoNet-Webseite und die verlinken wir auch in der Podcast-Beschreibung. Annemarie, was ist denn noch wichtig, um die Pflanzen gesund zu halten, wenn wir zum Beispiel an die Kulturführung denken?
Ja, da ist im Endeffekt eigentlich jede Maßnahme wichtig, die dazu beiträgt, dass unsere Kulturpflanzen sich von der Aussaat bis zur Ernte gut entwickeln können.
Mhm. Und welche Maßnahmen sind das?
Bleiben wir mal bei der Aussaat. Da ist natürlich die Bodenvorbereitung schon mal sehr wichtig. Das heißt, dass wir eine gute Saatbettbereitung machen, so wie es auch für die Ansprüche von der Körnerleguminose passt. Das Saatbett sollte gut abgetrocknet sein, der Boden sollte ausreichend erwärmt sein. Und hier gibt es auch immer einen ganz guten Leitspruch dazu, Saatbett vor Saatzeit. Also es ist wichtiger, ein anständiges Saatbett zu haben, als jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt die Aussaat durchzuführen, nur weil man das vielleicht schon immer so gemacht hat. Mhm. Ganz wichtig ist es auch, dass man gesundes, zertifiziertes Saatgut verwendet, weil einige Krankheiten eben auch samenübertragbar sind und deswegen sollte man sich hier auf das Z-Saatgut verlassen, das untersucht ist und womit der Besatz mit diesen Krankheiten ausgeschlossen ist. Einige bauen ja auch ihre eigene Ernte wieder nach, also betreiben eigenen Nachbau. Hier ist es wichtig, dass man die Gesundheit vom Saatgut dann nochmal untersuchen lässt. Das heißt, das Saatgut ins Labor einschickt und auf die samenbürtigen Krankheiten untersuchen lässt. Zum Nachbau noch ein kleiner Hinweis. Der Nachbau von gesetzlich geschützten Sorten von Soja und weißer und blauer Lupine ist in Deutschland verboten.
Mhm. Und was ist bei der Bestandesführung zu beachten?
Ja, eine zusätzliche Maßnahme, die wir auch immer mit betrachten sollten bei der Gesundheit unserer Bestände, ist die Unkrautbekämpfung. Die beginnt schon bei der Stoppelbearbeitung bei der Kultur, die wir im Jahr vorher ernten. Das heißt, also bei der Stoppelbearbeitung der Getreidefrucht in den meisten Fällen. Und danach sollte eben auch durch Hacken, Striegeln oder eben chemischen Pflanzenschutz die Unkrautbekämpfung immer die oberste Priorität haben.
Wie sieht's denn mit der Düngung aus?
Ja, bei der Düngung ist es erstmal wichtig, dass wir keinen Stickstoff düngen. Und auch, dass wir darauf achten, dass im Boden niedrige N-Min-Werte sind. Das ist einerseits wichtig, damit wir die Knöllchenbildung stärken. Also die Knöllchen fixieren ja Stickstoff und wenn schon welcher vorhanden ist, dann arbeiten die nicht so fleißig. Und andererseits ist es auch wichtig, niedrige N-Min-Gehalte zu haben, weil wir damit Samen und Kräuter im Boden durch wenig Stickstoff klein halten.
Das heißt, die Körnerleguminosen stehen dann auch besser nach einer stark zehrenden Kultur in der Fruchtfolge.
Ja, genau. Neben den niedrigen N-Min-Werten ist es aber trotzdem wichtig, dass wir bei den anderen Nährstoffen ausreichend versorgt sind. Also das heißt, bei allen Makro- und Mikronährstoffen sollten wir in der Gehaltsstufe C sein. Zusätzlich ist es auch wichtig, dass der pH-Wert passt. Das heißt, hier sollte der pH-Wert im Optimalbereich der jeweiligen Körnerleguminose und auch der jeweiligen Bodenart sein. Wenn das nicht der Fall ist, sollte vor der Aussaat noch gekalkt werden.
Mhm. Der Leguminosenanbau hat ja viele Vorteile, aber diese Vorteile können ja auch schrumpfen, wenn die Landwirte oder Landwirtinnen zu viele Leguminosen in die Fruchtfolge bringen.
Genau, das ist richtig. Auf Betrieben, die sehr viele Leguminosen anbauen und das auch schon sehr lange tun, kommt es häufiger dazu, dass es zu Ertragsdepressionen kommt, die man auch Leguminosenmüdigkeit nennt. Es tritt sowohl bei Körnerleguminosen als auch bei Feinleguminosen auf und zeigt ganz viele unterschiedliche Symptome. Und weil wir im Ökolandbau sehr viele Leguminosen im Anbau haben, meist so um die 25% und manchmal auch mehr, sehen wir dieses Problem dort auch sehr häufig.
Und wie ist das mit den unterschiedlichen Körnerleguminosenarten? Die sind ja auch da unterschiedlich anfällig für die Leguminosenmüdigkeit.
Genau, das ist richtig. Also die Erbse ist am häufigsten betroffen von diesem Symptom. Danach auch die Ackerbohne, teilweise auch Süßlupinen, Linsen und Platterbsen, an denen wir Leguminosenmüdigkeitssymptome sehen.
Soja ist noch relativ wenig betroffen, weil die in ihrer Anbauhistorie in Deutschland noch sehr jung ist.
Mhm. Wenn ich jetzt als Landwirtin der Leguminosenmüdigkeit vorbeugen möchte, was kann ich denn zusätzlich beachten?
Ja, wir haben ja eben schon ganz viele Maßnahmen erzählt, die wir beachten müssen, um den Bestand gesund zu halten. Das ist das, was man immer tun sollte. Aber man muss auch darauf achten, dass man die Anbaupausen einhält.
Wie groß sollten denn die Anbauabstände sein? Gibt es da Unterschiede? Und wie viele Jahre muss ich pausieren, wenn ich jetzt beispielsweise dieses Jahr eine Erbse anbaue? Wie viele Jahre muss da eine Pause sein bis zu der nächsten Anbauphase?
Ja, bei der Erbse sind die Anbaupausen, die man einhalten sollte, tatsächlich am längsten. Hier sollte man 7 bis zu 10 Jahre warten, bis man erneut Erbsen anbaut. Bei der Ackerbohne ist dieser Zeitraum beträgt sich auf 4 bis 6 Jahre. Bei der Lupine sind es 4 bis 5 und bei der Sojabohne 3 bis 4 Jahre.
Wie sieht es denn auf dem Feld aus? Woran kann ich denn die Leguminosenmüdigkeit erkennen? Du hast gesagt, die Symptome sind unterschiedlich. Wenn ich Landwirtin bin und gehe raus auf den Bestand, woran erkenne ich die Leguminosenmüdigkeit?
Ja, generell sollte man so ein bisschen misstrauisch werden, wenn man auf der Fläche bisher immer sehr wüchsige Bestände hatte und das auf einmal nicht mehr der Fall ist. Also wenn es einfach eine Wachstumsdepression gibt. Und wenn die Wachstumsbedingungen auch sonst eigentlich sehr gut sind und ich trotzdem einen Bestand habe, der wenig Biomasse bildet, der auch eher so ein bisschen gelblich oder auch chlorotisch ist, anstatt sattgrün, wie es eigentlich der Fall sein sollte, dann kann man schon mal drüber nachdenken, ob hier Leguminosenmüdigkeit ein Problem ist. Auch wenn die Erträge stark zurückgehen, also hier kann es auch wirklich bis zum Totalausfall kommen in manchen Fällen, kann man teilweise von Leguminosenmüdigkeit sprechen.
Also muss ich mir die Bestände ganz genau anschauen, wenn ich sehe, dass es Nester gibt, die nicht gut wachsen oder sogar ganze Bestände, dann sollte ich mir die Pflanzen mal genauer anschauen.
Ja, definitiv. Also was ein ganz guter Indikator ist, wenn ich jetzt einen schlechten Bestand habe, dass man sich auch mal genau die Wurzeln anschaut. Da treten dann nämlich auch häufiger mal Verbräunungen oder Läsionen auf, also Fußkrankheiten, die dann häufig auch die Ursache für diese Wachstumsdepression sind.
Okay, ich kann mir vorstellen, wenn die Bestände dünn sind aufgrund von verschiedenen Symptomen durch die Leguminosenmüdigkeit, kann es dann auch noch zu einer Spätverunkrautung kommen auf dem Bestand.
Genau, das ist ein Problem, was dann zusätzlich noch dazu kommt, dass man eben dann nicht nur den schlechten Ertrag hat, sondern eben auch noch eine Ernteerschwernis durch die Spätverunkrautung.
Also die Ursachen scheinen ja sehr komplex zu sein. Was wissen wir denn über die Ursachen von der Leguminosenmüdigkeit?
Ja, die Ursachen hierfür sind sehr vielfältig. Es handelt sich eher um einen Ursachenkomplex als um eine einzige Ursache. Angefangen von einer mangelhaften Nährstoffversorgung, Bodenverdichtungen oder auch Verschlemmung oder aber auch toxische Wurzelausscheidungen, die Leguminosen hinterlassen und die dann bei einem zu geringen Anbauabstand eine allelopathische Wirkung haben.
Diese ganzen Faktoren schwächen erstmal die Pflanze und schwache Pflanzen sind immer anfälliger für Krankheitserreger. Wenn wir jetzt schon länger auf der Fläche Leguminosen angebaut haben, haben wir häufig auch ein höheres Vorkommen an bodenwürdigen pilzlichen Krankheitserregern, wie zum Beispiel Fusarien, Phoma, Rhizoctonia oder Phytium. Und diese können die schwachen Pflanzen dann auch leichter befallen. Aber eben nicht nur abiotische Faktoren, sondern auch biotische Faktoren wie Pflanzenschädlinge können die Pflanzen schwächen. Hier kann man zum Beispiel Nematoden oder auch Blattrandkäfer benennen. Ein Beispiel jetzt der Blattrandkäfer, der frisst ja eigentlich oberirdisch an den Blättern, macht er ja so einen Buchtenfraß, der erstmal nicht ertragswirksam ist. Die Larve vom Blattrandkäfer frisst aber nachher an den Wurzeln der Pflanze und schafft hier wieder eine Eintrittspforte für pilzliche Erreger, die sich dann wieder leichter in der Pflanze verbreiten können.
Das heißt, die Faktoren beeinflussen sich auch gegenseitig.
Genau. Also wenn wir jetzt auch sowieso ein schlechtes Bodengefüge haben oder eine schlechte Nährstoffversorgung, sind die Pflanzen einfach anfälliger. Und wenn das alles zusammentritt, hat man ja den Komplex Leguminosenmüdigkeit ganz gut zusammengefasst.
Wenn ich verschiedene Arten von Körnerleguminosen auf meinem Betrieb anbaue, wie ist es denn dann? Muss ich da auch Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Arten beachten? Kann man auch also jetzt Ackerbohne, Erbse kombinieren in einer Fruchtfolge oder wie sieht es aus mit den Wechselwirkungen?
Genau, das sollte man schon mal nicht machen, Ackerbohne und Erbse in einer Fruchtfolge anbauen, weil nämlich einige Erreger, die an bestimmten Körnerleguminosen auftreten, auch an Futterleguminosen oder auch an anderen Arten auftreten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch die Abstände zu den Feinleguminosen und auch zu den anderen Körnerleguminosen einhalten. Da gibt es so ein paar ungünstige Paare, die man besonders vermeiden sollte, zum Beispiel Erbse und Rotklee. Hier wählt man besser die Luzerne als Feinleguminose, während man den Rotklee lieber mit der Ackerbohne in eine Fruchtfolge stellt. Erbsen und Ackerbohnen sollte man am besten auch nicht miteinander in eine Fruchtfolge stellen, das habe ich ja eben schon gesagt. Aber auch Ackerbohnen und Wicken vertragen sich nicht, weil die zum Beispiel zur gleichen Gattung gehören. Also man kann auch immer mal so ein bisschen die Namen der Leguminosen miteinander vergleichen. Und bei Ackerbohne und Wicke ist das so. Ackerbohne heißt Wickia faba und die Wicke gehört ja auch zu den Wickia-Arten. Also hier ist eine enge Verwandtschaft und deswegen gibt es hier auch sehr viele gleiche Pathogene.
Du hast ja eingangs erwähnt, dass Leguminosenmüdigkeit vor allem bei Erbsen und Ackerbohnen auftritt. Bei beiden Arten gibt es ja sowohl weißblühende als auch buntblühende Sorten. Und die buntblühenden Sorten, die enthalten Tannine. Gibt es denn da Beobachtungen, dass die Sorten unterschiedlich robust sind?
Bisher wurden hier noch keine Unterschiede festgestellt. Die tanninhaltigen Sorten sind jetzt nicht per se gesünder. Bei den Ackerbohnen ist es ein bisschen so, dass da die tanninarmen Sorten schlechter sind, was die Krankheitsresistenz angeht. Aus diesem Grund werden sie aber tatsächlich auch kaum angebaut.
Die also, sieht man nicht häufig, sondern genau. Eher die bunt blühende Ackerbohne. Genau. Mhm. Über die Anbauabstände hattest du von vorher schon gesprochen bei den 4 Hauptarten. Die sollten ja auch teilweise bei der Erbse sehr lang sein. Insbesondere im Ökolandbau werden ja Körnerleguminosen häufig auch im Gemenge angebaut. Wie sieht es denn aus, wenn ich meine Körnerleguminosen im Gemenge anbaue? Welche Abstände muss ich denn hierbei einhalten?
Also beim Gemengeanbau ist es so, dass man den, was die Fruchtfolge angeht, immer genauso betrachten sollte wie eine Hauptfrucht. Das heißt, da verschieben sich keine Anbauabstände. Mhm. Da gelten genau die gleichen Anbauabstände wie bei der Reinsaat.
Das heißt, wir müssen da genauso verfahren wie im Reinanbau. Wenn ich auf meinem Betrieb häufig Leguminosen anbaue und trotz der Anbaupausen erste Anzeichen für eine Müdigkeit mal da waren, wie kann ich denn entscheiden, ob auf meiner Fläche jetzt wieder eine Erbs- oder eine Ackerbohne stehen kann?
Dazu gibt es einen Test, eine Art Bodenmüdigkeitstest, der wird auch Differentialdiagnose genannt. Den hat Fiebel in der Schweiz entwickelt. Und das ist ein Test, mit dem LandwirtInnen relativ einfach und sicher feststellen können, ob ja hier eine Leguminosenmüdigkeit vorliegt oder ob der Anbau problemlos möglich ist.
Mhm. Und diesen Test kann man selber durchführen und wie funktioniert das? Ist das aufwendig?
Ja, den kann man selber zu Hause durchführen. Ist ein bisschen aufwendig, aber auf jeden Fall machbar. Man nimmt ganz normal repräsentative Bodenproben, das heißt mit dem Bohrstock mehrere Einstiche, damit das auch den ganzen Schlag abbildet und teilt diese Bodenprobe dann in 2 Hälften auf. Die eine bleibt unbehandelt, so wie sie ist, und die andere wird mit Hitze im Backofen behandelt. Das sollte man natürlich mit der Familie absprechen, dass keiner zum gleichen Zeitpunkt den Backofen benutzen möchte. Okay. Aber genau, man erhitzt ihn eben über einen bestimmten Zeitraum im Boden.
Und dadurch sterben dann die Erreger ab, okay?
Mhm. Genau, damit man eben alle Pathogene in diesem Boden abtötet. Danach sät man in beide Varianten dann die jeweilige Kultur aus, also Erbsen oder Ackerbohnen zum Beispiel, und beobachtet dann im Endeffekt das Wachstum. Und wenn die Erbsen oder Ackerbohnen in dem mit Hitze behandelten Boden besser wachsen, kann man schon mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass hier ein bodenwürdiger Pilz oder ja ein anderer biotischer Faktor vorliegt, der hier zu Wachstumseinschränkungen führt.
Mhm. Und wie lange vor der Aussaat muss ich denn diesen Test machen?
So 2 bis 3 Monate vor der Aussaat sollte man das schon tun. Also man, bis man was erkennt, dauert es ja schon mal 6 Wochen, also bis die Samen keimen und man hier wirklich eine Pflanze hat, die groß genug ist, dauert es ja eine gewisse Zeit und dann braucht man ja auch noch Zeit für die Entscheidung, Saatgutbestellung und so weiter. Also 2 bis 3 Monate vor der Aussaat sollte das schon der Fall sein.
Okay, das heißt, wenn ich im Frühjahr die Erbsen oder Ackerbohnen aussehen will, dann muss ich im Winter mich schon da mit dem Test beschäftigen, um zu entscheiden, kann ich die Erbsen oder Ackerbohne noch anbauen?
Genau. Mhm.
Eine ausführliche Beschreibung dieses Tests, den verlinken wir auch in der Podcast-Beschreibung für die, die sich dafür interessieren, den selber mal durchzuführen. Andere Frage ist, in den letzten Jahren gibt es aufgrund der Frühsommertrockenheit zunehmend Betriebe, die sich auch für den Anbau der Winterung von Ackerbohnen und Erbsen interessieren, weil die Winterfeuchtigkeit besser nutzen können. Wie sieht es denn da aus? Gibt es da Unterschiede zwischen Winterungen und Sommerungen im Hinblick auf Leguminosenmüdigkeit?
Nee, also bisher konnten da noch keine Unterschiede festgestellt werden.
Mhm. Also ich gehe mal davon aus, ich habe jetzt alles richtig gemacht auf meinem Betrieb und habe eine gute Kulturführung, habe rechtzeitig ausgesät, beziehungsweise nicht zu früh, habe ausreichende Abstände eingehalten. Und falls es jetzt trotzdem zu Müdigkeitserscheinungen kommt, zu verbräunten Wurzeln, gibt es denn auch Behandlungsmöglichkeiten, wenn es eigentlich schon zu spät ist?
Ja, wenn wir jetzt mal von der Situation im Ökolandbau ausgehen, haben wir hier nur die genannten vorbeugenden Maßnahmen zur Verfügung. Also hier gibt es ja keinen chemischen Pflanzenschutz oder Saatgutbeizen, die wir nutzen können, während wir diese im konventionellen Landbau nutzen können. Also hier können wir das Saatgut beizen gegen einige bodenwürdige Pilze. Und gegen andere Pilzkrankheiten kann man auch dann eben im Bestand auch noch Fungizide einsetzen. Im Allgemeinen ist es noch eine Möglichkeit, Grüngutkomposte auszubringen, weil die halt ja so eine Art phytosanitäre Wirkung haben und einerseits natürlich das Bodenleben fördern und aber auch dadurch das Gleichgewicht, was ja die Schadpilze im Boden angeht, etwas verbessern können, wodurch wir die Pflanzengesundheit fördern können.
Das haben auch wissenschaftliche Untersuchungen belegt, diese Wirkung, ne?
Genau, das kann man sich sehr schön angucken auf den Bildern, dass eben die behandelten Pflanzen deutlich besser wachsen.
Ja, wenn ich jetzt überlege, als Betrieb neue Körnerleguminosen in meine Fruchtfolge zu integrieren, oder wenn ich noch mehr Leguminosen anbaue, sagen wir mal, ich baue eine Futterleguminose an und möchte jetzt noch Körnerleguminosen in meine Fruchtfolge integrieren, ab welchem Anteil von Leguminosen in der Fruchtfolge muss ich denn da das Thema Leguminosenmüdigkeit im Blick behalten?
Ja, also prinzipiell gilt natürlich, dass man immer die Gesundheit der Bestände im Blick haben sollte. Aber wenn ich jetzt so einen Leguminosenanteil von 15-20% habe und das auch schon über einen längeren Zeitraum, dann sollte man schon sehr wachsam sein und auf eventuelle Ertragsschwankungen und Veränderungen mal einen besonderen Blick werfen.
Okay, vielen Dank, Annemarie, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Also gegen Leguminosenmüdigkeit ist eigentlich kaum ein Kraut gewachsen und mit einer geschickten, vielfältigen Fruchtfolge können Landwirtinnen und Landwirte vorbeugen, bevor es dazu kommt. Das heißt also, vorbeugen ist auf jeden Fall das Wichtige beim Thema Leguminosenmüdigkeit durch Anbauabstände und durch entsprechende Kulturführung, die Bestände gesund zu halten. Weitere Informationen zum Thema Leguminosenmüdigkeit und auch zum Anbau der verschiedenen Arten von Körnerleguminosen finden Sie auch in der Podcast-Beschreibung oder unter www.legonet.de.
Das Leguminosennetzwerk kümmert sich darum, dass wieder mehr Hülsenfrüchte in Deutschland angebaut werden und auf den Tellern und im Trog landen. Denn die eiweißreichen Körnerleguminosen sind für Tiere, Menschen und sogar für den Boden überaus gesund.